Recht schönen guten Morgen auch von mir und einen schönen positiven Tag, wie Hans-Peter Dinter das ja schon gesagt hat. Ja, ich war letzten Sonntag bei uns in Babenhausen im Gottesdienst und ich fragte eine Besucherin, eine Frau, ist dein Mann heute nicht dabei? Nein, der ist bei einem Seminar über Offenbarung. Das letzte Buch der Bibel. Daraufhin fragte ich, und du wolltest nicht mit? Nein, ich kriege da immer Angst, wenn ich von der Offenbarung was höre, sagt sie. Das kann ich nicht haben, kann ich nicht gebrauchen. Natürlich ist es schon so, wenn wir das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, lesen, aufschlagen, werden wir feststellen, dass wir vieles nicht verstehen, dass vieles noch unklar ist, sag ich mal. Aber auf der anderen Seite ist es ein großer Trost und gibt uns eine Gelassenheit, dass wir daran auch merken, Gott, Jesus Christus ist Herr aller Herren. Er hat unsere Weltgeschichte bis ins Kleinste in seiner Hand und es geschieht nicht wie im Chaos oder in einem Durcheinander, sondern unser Gott hat seinen Plan. Hinter den Kulissen der Weltgeschichte zieht er die Fäden, so wie er denkt. Als die Offenbarung geschrieben wurde, ums Jahr 80 nach Christi ungefähr, da war Johannes, ob es jetzt der Jünger Jesu war vom Johannesevangelium oder ein anderer, ist nicht ganz klar, wir gehen mal davon aus, er war es. Er war verbannt auf die Insel Patmos. Warum? Weil in Rom, im damaligen Weltreich, ein Kaiser regierte, der Kaiser Domitian. Und er ließ sich als Gott verehren. Man musste ihn anreden, der Herr, unser Gott, der Kaiser. Und das hat natürlich mit den Christen, mit der christlichen Gemeinde damals im Römischen Reich kollidiert. Und deswegen wurde Johannes auf die Insel Patmos verbannt. Wenn man die Landkarte anschaut, das Mittelmeer, kurz vor der Küste der Türkei liegt diese kleine Insel Patmos. Und was er da zu Anfang erlebt, das schildert er in Offenbarung 1 ab Vers 9. Lese uns diese Verse mal vor. Er schreibt, ich Johannes, ich bin euer Bruder und Mitgenosse in den Schwierigkeiten und im Reich Gottes und auch in der Geduld durch Jesus. Ich war auf der Insel Patmos um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses von Jesus. Und ich wurde vom Geist Gottes ergriffen am Tag des Herrn. Und ich hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune, die sprach, was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus, Smyrna, Pergamon, nach Thyatira, nach Sardes und nach Philadelphia und auch nach Laodicea. Und ich wandte mich um nach der Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich. Angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, so wie der Schnee. Und seine Augen waren wie Feuerflammen. Und seine Füße waren wie Golderz, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand. Und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Aber sein Angesicht leuchtete wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, da fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Er aber legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Das, was Johannes hier berichtet in Offenbarung 1, er wurde vom Geist Gottes ergriffen und erfasst und er hört eine Stimme. Er hört die Stimme Jesu. Das ist ja das Entscheidende immer wieder. Wenn wir Gottesdienst besuchen, ich habe vor dem Gottesdienst mit jemandem gesprochen darüber, dass Jesus selber mit uns redet. Das haben wir nicht in der Hand. Das kann man auch nicht machen oder manipulieren. Wenn Jesus redet, dann geschieht etwas. Wir leben ja in einer Zeit, im Informationszeitalter. Das heißt, wir bekommen so viel Informationen, Internet, Medien und alles, ich will es jetzt gar nicht aufzählen, wie nie zuvor. Wir sind so gut informiert, wie keine Generation vor uns war. Und wir leben in einem großen Stimmengewirr. Es dringen viele Stimmen und Meinungen an unsere Ohren. Und es ist manchmal gar nicht einfach, alles zu sortieren, alles recht einzuordnen. Jemand sagte mal zu mir, weißt du, wir stolpern durchs Leben. Wir kriegen das gar nicht mehr richtig hin und unter die Füße. Und aus diesem Stimmengewirr heraus ist es wichtig und entscheidend, dass wir die Stimme Jesu hören, wie Johannes hier. Ich hörte eine Stimme. In Johannes 10 sagt Jesus selber, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Und dann heißt es weiter, einem Fremden aber folgen sie nicht nach. Denn sie kennen des Fremden Stimme nicht. Und ich habe mich gefragt, ist das so bei mir, bei uns? Dass wir die Stimme Jesu unterscheiden können von anderen Stimmen. Manchmal gar nicht so einfach. Aber das ist entscheidend. Manipulation und Verführung ist an der Tagesordnung in unserer Zeit. Nach Johannes 10 schützt uns das Hören auf die Stimme Jesu von Beeinflussung in die Richtung oder in die andere Richtung, wie auch immer. Ich hörte eine Stimme. Und als die Jünger Jesu einmal fragten, was wird denn das Zeichen sein dafür, dass du bald wiederkommst? Dann sagt Jesus als allererstes, passt auf, dass ihr nicht verführt, heute würde man sagen manipuliert werdet. Das ist scheinbar das Erste. Die Schwierigkeit, und es ist klar, dass Jesus unsere Zeit vorausgesehen hat. Johannes hört die Stimme Jesu. Interessant ist es, dass er die Stimme Jesu, er beschreibt das, ich hörte eine Stimme hinter mir. Das heißt also, Johannes hat in eine andere Richtung geblickt, hatte sich wahrscheinlich auch ablenken lassen von diesem und jenem. Wir wissen es nicht, steht nicht da. Ich hörte eine Stimme hinter mir. Und dann sagt er, ich wandte mich um, um nach der Stimme zu sehen, die mit mir redete. Manchmal ist es schon so, dass viele sichtbare Dinge in unserem Leben, in unserer Welt, Sorgen, Probleme, andere Dinge, uns ablenken von der Stimme Jesu. Können wir das? Ich muss erst noch das, muss mich erst noch darum kümmern und die Bibel lesen, sein Wort hören, kommt dann erst am Schluss. Er war abgelenkt. Seine Erwartung ging in eine andere Richtung. Und da hört er die Stimme Jesu von einer anderen Seite her. Jesus begegnet ihm hier als der ganz andere. Er sprengt seine Vorstellungen und seine Erwartungen. Er wendet sich der Stimme, dem Wort Jesu zu. Tue ich das heute Morgen? Schaue ich mal über all das hinweg, was mein Alltag bestimmt, auch was diesen schönen sonnigen Sonntag bestimmt, und schau auf ihn. Wende mich seiner Stimme, seinem Reden zu. Was willst du mir heute sagen? Das heißt doch, wenn ich heute Abend den Fernseher anmache oder heute Nachmittag schon, dann gehe ich auch auf Empfang in meinem Wohnzimmer. Von der anderen Seite her wird gesendet. Aber so kann ich es ja auch machen mit Jesu, auf Empfang gehen. Was willst du mir heute sagen? Liege ich vielleicht schief? Blicke ich vielleicht in die falsche Richtung? Habe ich vielleicht Erwartungen, die du nie erfüllen wirst? So wie ich mir das vorstelle. Vielleicht ist das, was du mir schenkst und gibst heute, kommt von einer anderen Seite her. Er wandte sich der Stimme Jesu, dem Wort Gottes, zu. Und dann heißt es, dann entdeckt er etwas. Er entdeckt eine Person. Er entdeckt Jesu. In Johannes 5, da heißt das, da sagt Jesus selber, ihr sucht in der Schrift, in der Bibel, und ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin, aber sie ist's, die von mir spricht. Die Bibel hat im Grunde nur ein Thema, ein Hauptthema, das ist er, Jesus Christus. Natürlich auch, wie wir leben sollen, wie wir leben können und dies und jenes. Aber die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt, dass es er ist, er in seiner Person. Schon Jahre her, da hat jemand aus Indonesien, ein Missionar, berichtet, und da war ein Indonesier dabei, der dort diese Erweckung, diesen geistlichen Aufbruch, diese Hinwendung zu Jesus miterlebt hatte. Und da haben wir Deutschen natürlich gefragt, ja, was macht ihr denn dort anders? Wenn bei euch so viel geschieht und bei uns in Europa dagegen sehr wenig. Da hat dieser Mann geantwortet, ja, wenn man das Predigen anschaut, dann muss man sagen, wir reden mehr von Jesus, von seiner Person. Ihr redet manchmal über alles Mögliche. Die Mitte der Bibel, die Mitte des Glaubens ist eine Person. Es ist er. Er wendet sich der Stimme zu, dem Wort Gottes zu, und er entdeckt Jesus ganz neu. Jesus, der ganz andere. In den Evangelien lesen wir auch von Jesus, die Weihnachtsgeschichte und die Heilungen und so weiter. Aber so wie Jesus Christus hier dem Johannes begegnet, ganz anders. Vielleicht hat er sich auch seine Vorstellungen gemacht, wie Jesus ist. Vielleicht hast du dir auch deine Vorstellungen gemacht, wie Jesus und wie Gott ist. Aber hier werden seine Vorstellungen gesprengt. Und manchmal denke ich mir, wir Christen, wir haben alle so unsere persönliche Theologie in unserem Hinterkopf. Nichts gegen Theologie, etwas sehr Wertvolles. Aber die Gefahr ist dabei, dass wir Jesus in eine Schublade stecken, Gott. Dass wir den lebendigen Gott in eine Schublade, in einem Bilderrahmen pressen. Und dann beherrschen wir ihn ja. Unbewusst, ohne dass wir das wollen, geschieht das doch. Wir wollen Jesus beherrschen. Gott hat uns bei der Schöpfung den Auftrag gegeben, allem einen Namen zu geben, die Dinge zu erforschen in unserer sichtbaren Welt und sie einzuordnen, ihnen einen Namen zu geben. Und das heißt auch, sie zu beherrschen. Du sollst herrschen, sagt Gott bei der Schöpfung. Und oft gehen wir mit denselben Prinzipien an den lebendigen Gott heran, merken das gar nicht. Aber wir möchten ihn beherrschen, dass es so ist, wie ich ihn mir vorstelle. Aber vielleicht ist Gott nochmal ganz anders, kommt von einer anderen Seite her. Vielleicht sprengt Gott alle meine Vorstellungen, muss sie sprengen, damit ich ihn entdecke. Und das ist die Frage heute bei Johannes, war das so? Er versucht ja, Jesus zu beschreiben. Und er sagt immer wieder, das fällt auf, er war anzusehen wie. Er gebraucht immer wieder Bilder, weil ihm die Worte fehlen. Haben wir das schon mal gesagt? Hast du da noch Worte? Wenn es um Jesus geht, da fehlen uns oft die Worte. In 2. Korinther 12, da sagt Paulus, ich war entrückt bis in den Himmel. Ich war im Paradies. Und ich hörte Worte, die kein Mensch aussprechen kann. Alles, was wir kennen, was wir beherrschen, was wir im Griff haben, können wir benennen. Aber wenn es um den lebendigen Gott geht, da fehlen uns die Worte. Der Liederdichter sagt in einem alten Lied, ach, ich bin viel zu wenig zu rühmen deinen Ruhm. Es sprengt die Vorstellung des Johannes. Darf Jesus auch meine Vorstellung, mein Bild von ihm sprengen? Dass ich entdecke, er ist immer noch größer, schöner, herrlicher, liebevoller als alles, was ich mir vorstellen kann. Und es ist mit Jesus unterwegs zu sein, darf ich es mal heute so sagen, es ist ein Stück weit auch nicht harmlos. Es ist ein Stück weit gefährlich, weil ich ja nicht weiß, wie er mir morgen begegnet, was er macht mit mir, ob er mein Leben umkrempelt auf seine Weise. Habe ich den Mut, diesen Jesus Christus zu folgen, den ich nicht im Griff bekomme, den ich nicht beherrschen kann, der aber mich beherrschen will? Jemand hat mal gesagt, wer Jesus sieht, der hat die rechte Weltanschauung. Dass uns das nicht verloren geht, diese Schau von ihm. Man sagt uns ja, und da ist ja auch was dran, wir brauchen eine Vision für die Zukunft, auch für die Gemeinde eine Vision. Und viele Menschen, die Offenbarung lesen, die denken auch an eine Vision von der Zukunft. Und. Aber in Kapitel 1 der Offenbarung, vor all dem, schenkt uns Gott eine Vision von Jesus. Die brauchen wir zuallererst. Eine neue Schau von Jesus, wer er ist. Als Paulus sich bekehrt hatte, sagte zuallererst, Herr, wer bist du? Manchmal tun wir so, als würden wir Jesus schon kennen, haben ihn in unsere Schublade gepresst. Aber Jesus ist nochmal ganz anders, viel größer. Und wenn wir ihn vor Augen haben, haben wir die rechte Weltanschauung. In Josua 5, Alten Testament, da hat Josua eine Begegnung mit Gott. Und da fragt er, es geht gerade um die Eroberung, Jerichos, gehörst du zu uns oder zu den Gegnern? Und wir sind doch manchmal genauso. Wir möchten uns gern vor unseren Karren spannen, nicht wahr? Wir brauchen ihn da und dort. Gehörst du zu uns oder zu den anderen? Und die Antwort, die er bekommt, war scheinbar gar keine Antwort. Was sagt Gott zu ihm? Er sagt nein. Ich stehe auf einer ganz anderen, viel höheren Ebene. Du kannst mich nicht einordnen. So muss er sein, wie ich ihn haben will. Du kannst mich nicht in deine Schublade sperren. Und als Johannes das entdeckt, als er Jesus neu entdeckt, ganz anders entdeckt, als er ihn bisher kannte. Und Jesus will mir jeden Tag und immer wieder neu begegnen. Seine Gnade heißt es jeden Morgen neu. Das macht unser Leben mit Jesus spannend, interessant, immer wieder neu. Und da sagt Johannes, ich fiel zu seinen Füßen wie tot. Hast du da noch Worte? Und hier, das haut einem ja um. Das hat Johannes umgehauen. Das, was er hier berichtet, war eigentlich etwas, was im Altertum bekannt war. Wenn da zwei Feldherren miteinander Krieg geführt haben und der eine hat den anderen besiegt, dann hat der Verlierer kapituliert vor dem Sieger, hat sich auf den Boden gelegt und der Sieger hat seinen Fuß auf sein Haupt gelegt und das war klar, jetzt hat einer kapituliert vor dem anderen. Und genau das spielt sich hier auf Patmos ab. Das spielt sich auf Patmos ab. Johannes kapituliert vor Jesus. Habe ich meinen Widerstand gegen ihn bereits aufgegeben? Im Galaterbrief Kapitel 5 wird das ja deutlich, wie das in unserem Leben aussieht. Der Geist Gottes will uns beherrschen, aber wir wollen unser Leben selber beherrschen. Nicht wahr? Und kapitulieren, das heißt, zu sagen, was wir in dem Lied vorhin gesungen haben. Genau das. Das heißt, Herr, du kannst mit mir machen, was du willst. Wir hatten bei uns in der Gemeinde in Babenhausen mal ein Seelsorgeseminar. Und wir Mitarbeiter waren alle gespannt, was der Referent uns jetzt für neue Methoden beibringen wird und so weiter. Und wisst ihr, was er als allererstes sagte? Er stellte uns allen die Frage, kann Jesus mit dir machen, was er will? Kann er dich dahin stellen oder dorthin? Hier gebrauchen oder dort nicht gebrauchen. Und das hat uns alle fast umgehauen. Ganz anders, als wir es erwartet hatten. Es ging in erster Linie um diese Hingabe an ihn. Kapitulieren vor Jesus. Den Widerstand aufgeben. In einem alten Lied haben wir gesungen, hier hast du meine beiden Hände. Nun mache mit mir, was du willst. Da läuft es uns ja manchmal eiskalt über den Rücken. Kennen wir das? Läuft uns eiskalt über den Rücken. Ja, wenn er über mich verfügt, bestimmt, wenn ich kapituliere vor ihm, was macht er dann mit mir? Dann habe ich es ja nicht mehr im Griff. Und dann wehren wir uns. Aber wenn Gott uns so weit bringt, und er hat oft alle Mühe mit einem jeden von uns an den Punkt zur Kapitulation zu bringen, dann entdecken wir, so hat Gott mein Leben gedacht. Das macht mein Leben mit Gott schön und interessant. Und dann stellt Johannes fest, als er vor ihm kapituliert, ist das ganz anders, wie es in unserer Welt üblich ist. Dort, wo man sich Menschen unterordnet, so hat jemand gesagt, kriegt man meistens einen Fußtritt noch dazu. So war es im Altertum auch, bei der Kapitulation. Der Sieger hat seinen Fuß auf das Haupt des Besiegten gelegt. Und von Jesus heißt es hier, er gibt ihm keinen Fußtritt. Er gibt auch dir keinen Fußtritt, den du vielleicht verdient hättest, ich auch. Sondern es heißt, er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Ist das nicht unwahrscheinlich schön? Mit diesem Herrn zu leben, sich diesem Herrn anzuvertrauen, mit allem drum und dran. Und er sagt, hab keine Angst. Ich bin der Erste und der Letzte. Wenn der Johannes vor dem Kaiser in Rom vielleicht Angst hatte, dann wird hier deutlich, er spricht das letzte Wort, nicht der Kaiser in Rom. Nicht der, der am Dienstag in den USA Präsident wird oder sonst jemand in dieser Welt, sondern er. Ich bin der Erste und der Letzte. Er spricht auch das letzte Wort in meinem Leben. Das ist tröstend. Er ist der Anfang und das Ende. Da könnte man noch viel drüber sagen. Es hat mit Ewigkeit zu tun. Wir können ja alles nur denken, was ein Anfang und ein Ende hat. Aber wenn ich mit Jesus zu tun habe, dann merke ich, das ist Ewigkeit. Und der schwäbische Pfarrer Otto Riedmüller hat in einem seiner Lieder das so zum Ausdruck gebracht. Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Es ist schön, mit diesem Herrn zu leben. Mit diesem Herrn immer was Neues zu erleben, ihn neu zu entdecken. In diesem Text steckt ja noch vieles drin. Man kann Parallelstellen lesen. Lade sie ein, das vielleicht am Nachmittag oder am Abend mal zu tun. Aber darum geht es. Er spricht das letzte Wort. Er tröstet den Johannes. Hab keine Angst. Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte. Nicht irgendwer oder irgendwas oder irgendeine Macht, die mir zu schaffen macht. Amen. Wir beten noch miteinander. Herr Jesus Christus, du bist der Erste und der Letzte. Du hast den Tod besiegt, bei dir gibt es keine Grenzen mehr. Und du weißt unser Leben mit allem drum und dran, mit kleinen und großen Problemen, die uns umtreiben, die uns zu schaffen machen. Aber wir dürfen dir alles zu Füßen legen, dürfen unser Leben dir in die Hände geben. Und wir danken dir, dass du uns tröstest, Mut machst, dass du sprichst, fürchte dich nicht. Und dass du mit uns gehst, alle Tage, bis wir bei dir sind. Amen.